es ist nicht alles echt und es ist auch manches bewusst falsch.
Wo bekommen wir denn unsere Informationen her?
Inhalte, die gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben.
Wunder fürs Hirn.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Natascha.
Und ich bin Perdita. Ja, Leute, der absolute Wahnsinn. Wir feiern 75. Also, das heißt, das ist die 75. Folge. Und ja, passend zur 75. Folge haben wir auch eine neue Moderatorin, weil leider Lea aufgehört hat, die ja Jenny bei ihrer Auslandsreise in Australien vertreten hat. Aber wir haben eine ganz tolle neue Co-Moderatorin gefunden, nämlich die Natascha. Und damit alle nicht so ganz überrascht sind, wer du jetzt bist, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor.
Genau, vielen Dank. Hallo zusammen, mein Name ist Natascha. Ich darf euch jetzt die nächste Zeit hier mit Perdita begleiten und ich freue mich schon sehr, mit euch über ganz spannende, unterschiedliche Themen zu sprechen. Ich studiere Literaturwissenschaft, interessiere mich aber für ganz viele unterschiedliche Dinge und für Podcasts und unterschiedliche Social-Media-Formate und genau, bin sehr gespannt, wie die nächsten Folgen so zusammen werden.
Genau, und was ist das Thema heute? Heute ist das Thema, wie wir zwischen echten und KI-bearbeiteten Content unterscheiden können. Und wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Also ihr wisst ja, dass wir jedes Thema recherchieren. Das heißt, wir haben ein Rechercheteam. Also danke in dieser Folge auch mal an Tanja und an Lea, die das gemacht haben. Und wir haben einfach festgestellt im Laufe der Jahre und vor allem im letzten Jahr, dass es zunehmend schwierig wird zu unterscheiden, ist es jetzt auch wirklich richtiger Content oder ist es einer von der KI bearbeiteter Content und wie schwierig das ist. Und deswegen reden wir darüber.
Genau. Wir haben ja, glaube ich, alle schon festgestellt, dass digitale Medien heute so die zentrale Informationsquelle sind, wenn es um gesellschaftliche und politische Themen geht. Und das betrifft uns alle. Wir suchen regelmäßig nach Informationen, auch im Internet. Und es stellt sich immer mehr die Frage, inwiefern wir diesen Informationen überhaupt noch vertrauen können und vor allen Dingen auch, welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt. Hinzu kommt, egal wer man ist und wo man sich so rumtreibt, meistens musste jeder von uns auch selber schon mal Texte schreiben. Auch hier ist die Frage natürlich zentral, auf welche Informationen man sich verlassen kann und auch, die meisten Menschen orientieren sich bezüglich Nachrichten im Fernsehen und in Online-Portalen und sozialen Netzwerken, was es Neues zu sehen gibt. Das heißt, es zeigt sich ganz deutlich, dass Medien eine ganz, ganz entscheidende Rolle für uns alle im Alltag spielen. Wir wollen heute also praktisch der Frage nachgehen, inwiefern wir Informationen finden können, denen wir auch vertrauen können oder zumindest ungefähr abschätzen können, wie wir denen Informationen vertrauen können. Also wie kommt man an echten und guten Content ran und was hat das eigentlich mit digitalen Medien auf sich? Wieso spielt KI so eine große Rolle und warum ist das Thema eigentlich so aktuell und welche Auswirkungen hat das Ganze auf uns und unsere Gesellschaft?
Genau, also das heißt, dass wir mal gucken, warum ist das heute wichtig und für uns alle von Bedeutung? Also man muss sagen, klar, also das ist ja ein Prozess, der jetzt seit Jahrzehnten voranschreitet. Digitalisierung, ne, beeinflusst einfach ganz krass unseren Alltag. Und man muss natürlich sagen, Social-Media-Plattformen spielen eine immer größere Rolle. Also ne, ich habe zum Beispiel gelesen, dass jüngere Menschen zum Beispiel gar nicht mehr Google fragen, wenn sie was wissen wollen, sondern je nachdem, ob sie jetzt zum Beispiel bei TikTok sind, dann fragen die direkt bei TikTok nach. Und ich habe es letztens in der Zeitung gelesen, ja, ich lese noch Zeitung physisch mit der Hand, dass zum Beispiel junge Menschen gar nicht mehr Google benutzen zum Beispiel für die Recherche, ne? Bücher natürlich schon ganz lange nicht mehr, sondern dass die direkt zum Beispiel, wenn die ganz viel aktiv auf TikTok sind, in TikTok direkt fragen oder einfach natürlich Chatbots wie ChatGPT oder sowas zurückgreifen und da ihre Fragen stellen. Also das eigentlich, das immer weniger wichtig wird, wo kommt eigentlich meine Information her, sondern dass es im Vordergrund rückt, wie es für mich am bequemsten eine Antwort auf meine Frage zu bekommen. Und das macht es natürlich schwer, weil dann auch es für den Nutzer immer schwieriger wird, eigentlich, wo ziehe ich denn die Grenze zwischen echtem Inhalt, also echten Inhalt in dem Sinne, dass Menschen den wirklich verfasst haben, ne, und dazu was recherchiert haben oder sich mit einem Thema beschäftigt haben und dazu was schreiben, beziehungsweise von künstlicher Intelligenz erzeugten Inhalten. Und das macht es natürlich schwierig, weil das ist ja so unfassbar bequem. Ne? Du stellst eine Frage und kriegst einen Text. Ne? Klingt alles sehr schön plausibel. Das Problem ist, dass natürlich so bearbeiteter Content immer unschärfer wird. Und eine der Problematiken, und jetzt habe ich gerade vorhin noch ein neues Fachwort für mich entdeckt, nämlich AI Sloop. Na, entsteht da. Was ist AI Sloop? Das ist qualitativ schlechter, massenhaft erzeugter KI-Content. Und das Problem ist, dass der im Internet unfassbar zunimmt. Nämlich, ihr könnt euch vorstellen, jemand stellt KI eine Frage, ne, in einem Chatbot, bekommt eine Antwort, kopiert es und nutzt dieses Kopierte, um wieder neuen Content zu erstellen. Das heißt, aktuell geht man davon aus, dass schon durch KI generierte Inhalte 5-40% aller Inhalte ausmachen. Und das ist natürlich schwierig, weil wo bekommen wir denn unsere Informationen her? Na, also sozusagen, wenn wir eine Meinung bilden zu einem bestimmten Thema, wenn wir uns über bestimmte Sachverhalte informieren, wenn wir wissen wollen, was geht in der Welt ab, was passiert in der Politik, welche Sachen machen Politiker und Politikerinnen, dann fragen wir oft das Internet und holen unsere Informationen daraus. Und wenn diese Inhalte aber immer mehr darauf basieren, dass sie massenhaft schlecht erzeugt und generiert werden und gar nicht mehr ein echter Mensch dahinter steht, der sozusagen vielleicht auch mal Informationen recherchiert hat, ist es problematisch. Denn genau auf diesen Informationen basierend fällen wir dann Entscheidungen oder bilden uns eine Meinung zum bestimmten Thema. Das kann natürlich auch genutzt werden, um uns zu manipulieren. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass eine große Masse von Menschen zum Beispiel nicht mehr darauf vertraut, was Wissenschaftler sagen. Und dann produziere ich unfassbar viel, 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 viel Inhalt, der besagt, ja, Wissenschaftler haben da unsauber gearbeitet, du kannst dem nicht trauen. Und jetzt frage ich ChatGPT, kann ich zum Beispiel diesem Wissenschaftler oder dieser Wissenschaftlerin mit ihrer Theorie glauben? Und dann holt sich ja die KI die Informationen aus dem Netz, ne? Und schaut, was gibt's denn da an Informationen dazu? Das heißt, das greift nicht nur auf die echt generierten Inhalte zurück, sondern auf alles, was sonst so produziert ist und baut sich daraus dann wieder selber einen Inhalt. Also das heißt, es wird zunehmend für uns schwierig, und das haben wir auch in unserem Rechercheteam gemerkt, welcher Information kann ich denn jetzt eigentlich noch trauen? Und deswegen steigen wir jetzt mal in das Thema ein und klären jetzt am Anfang nochmal so ein paar wichtige Begriffe für euch.
Genau, da schauen wir uns nämlich ein paar zentrale Begriffe an, die wir einfach brauchen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch um zu verstehen, worüber hier so gesprochen wird und wie man vielleicht auch da ein bisschen besser in die Thematik einsteigen kann. Den ersten Begriff, den wir uns anschauen wollen und den wir euch zeigen wollen, ist der Begriff der Medienkompetenz. Der ist nämlich ganz zentral. Kompetenz ist einfach nur ein anderes Wort für Fähigkeit. Das heißt, es geht ganz schlichtweg darum, dass man die Fähigkeit besitzen muss, Medien Also egal ob Videos, Filme, Audiodateien und das, was eben in diesen Medien vorkommt, kritisch beurteilen zu können. Also man hat auch eine gewisse Eigenverantwortung und muss die beurteilen können und auch mit Verantwortung damit weiter umgehen. Den zweiten Begriff, den wir uns unbedingt anschauen müssen und den habt ihr bestimmt in der letzten Zeit ganz oft auch schon gehört, ist der Begriff der Fake News. Fake News sind erfundene und manipulierte Nachrichten und zwar mit Absicht, die allerdings total echt ausschauen. Der Grund dafür ist, dass Menschen die absichtlich erstellen, um andere Menschen zu täuschen. Und sie können damit halt auch genutzt werden, damit wir, wenn wir sie sehen, beeinflusst und manipuliert werden. Oder halt auch einfach, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Und damit können sie aber eben auch großen Einfluss auf wirtschaftliche und politische Handlungen und auch Interessen haben. Und der nächste Begriff, der auch in die Richtung geht, aber sogar noch ein bisschen komplizierter ist, sind Deepfakes. Da sind wir jetzt nicht nur bei Nachrichten, sondern Deepfakes sind eben Videos oder Bild- oder Audiodateien, die mit künstlicher Intelligenz bearbeitet worden sind, dass sie ganz, ganz täuschend echt aussehen oder sich täuschend echt anhören. Und dabei werden eben Personen oder Situationen oder Stimmen verfälscht. Und das Letzte, was wir uns noch anschauen, neben der Medienkompetenz gibt es auch die Frage nach dem Medienvertrauen. Und das bezeichnet einfach nur die Erwartung von Menschen, die Medien nutzen, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass die Informationen, die diese Medien liefern, verlässlich sind und wahr sind. Aber es ist eben schwierig, diese Inhalte selber zu überprüfen und es selber wirklich sicher sagen zu können. Aber wir haben eben jetzt schon festgestellt, wegen der Thematik, dass wir eben nicht mehr ganz sicher sein können, dass wir eben ein Medienvertrauen wirklich annehmen können. Wenn man das noch genauer anschaut, müssen wir uns zwei verschiedene Formen von falscher Information anschauen. In der Wissenschaft beschäftigen sich die Wissenschaftler nämlich mittlerweile auch mit diesem Thema. Und die machen einen Unterschied zwischen zwei Fehlinformationen. Und zwar gibt es einmal die Misinformation als Fachbegriff. Das ist einfach nur eine falsche Information, die aber nicht absichtlich entsteht, sondern aus Versehen. Und dann gibt es aber den Begriff der Disinformation, also Desinformation. Das ist das, was wir gerade hatten mit Fake News und Deepfakes. Das sind falsche Informationen, die absichtlich verbreitet werden. Und diese Begriffe sind so die Grundlage eigentlich und das Wichtigste, das man wissen muss, um weiter über das Thema zu sprechen, wie wir das jetzt auch weiter mit euch tun werden.
Genau. Und weil uns das ja wichtig ist, dass unsere Informationen auch irgendwo auf Zahlen und Fakten basieren, haben Tanja und Lea sich ein bisschen auf die Suche gemacht, um ein bisschen Zahlen und Fakten zu finden. Also ich muss sagen, ich hatte eigentlich gesagt, ey Leute, findet bitte raus, wie viel Prozent aktuell von dem allen Informationen, die es im Netz gibt, wie viel davon ist denn jetzt eigentlich schon sozusagen bearbeitet, vor allem mit KI bearbeitet. Und das wurde schwer, ne? Also da gibt es unterschiedliche Studien und die gehen so zwischen 45% aus, aber ich glaube, dass das einfach total schnell wächst, wenn man einfach sieht, wie Leute mittlerweile an Informationen drankommen und wie sie sich die besorgen. Also ich glaube, dass das da noch steigt. Eine Zahl, die mich überrascht hat und zwar positiv überrascht hat, ist nämlich, dass 91,4% der Menschen in Deutschland sehr wichtig oder eher wichtig für sich finden, sich über aktuelle gesellschaftliche und politische Geschehen zu informieren. Also das heißt, die Mehrheit der Leute will informiert sein. Und das ist ja schon mal ein guter Ausgangspunkt. Und dann haben wir uns nachgeschaut, was nutzen denn aktuell in Deutschland die Menschen, um an Informationen ranzukommen? Und wir haben Zahlen vom letzten Jahr, von 2025 gefunden. Und die meisten Leute informieren sich immer noch über Nachrichtensendungen im Fernsehen, zunehmend auch über Online-Nachrichtenportale und das Radio. Also das finde ich also ne, ganz old-fashioned, wie Leute noch sich über Politik, Gesellschaft und Soziales und Wirtschaft informieren. Dann haben wir nochmal genau geguckt, also ganz klassisch und Was mich auch überrascht hat, dass der Anteil noch so hoch ist. 68% der Menschen in Deutschland nutzen hauptsächlich Nachrichtensendungen im Fernsehen, um sich über aktuelle gesellschaftliche und politische Geschehen zu informieren. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Anteil der Älteren in unserer Gesellschaft immer noch sehr hoch ist und der Anteil der jüngeren Menschen sehr gering. Also ich glaube, die 68% kommen wirklich durch ältere Menschen zustande. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, weil 43,2% nutzen aber auch zunehmend soziale Medien wie Instagram, TikTok, X und YouTube zur Informationssuche. Na, also, dass sie darüber ihre Quellen beziehen. Dann ein Drittel der Menschen in Deutschland vertraut, und das finde ich auch überraschend, sozialen Medien weniger als anderen Quellen. Also das heißt, es ist schon ein Grundbewusstsein dafür da, dass man da ein bisschen skeptisch sein muss und dass die Mehrheit immer noch klassischen Medien vertraut. Also Fernsehen, Zeitungen und Radio. Also ne, finde ich sehr interessant, dass die Nutzung eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Aber wenn es darum geht, wem vertraue ich letztendlich doch, kommen wir doch auf die Klassiker zurück. Und fast 52% der Menschen überprüfen doch noch, ob manche Informationen, die sie da bekommen haben, stimmt. Also das finde ich ja gut, wenn immer noch die Hälfte der Leute schon noch mal kritisch nachfragt, wo kommt denn meine Information her? Und ein Drittel der Nutzer haben auch schon die Erfahrung gemacht, ganz praktisch, eine Information, die sie bekommen haben und die sie geglaubt hat, hat sich später als falsch herausgestellt. Also das führt ja auch dazu, dass man immer skeptischer wird. Also ich glaube, dass die große Problematik ist einfach dadurch, dass man immer mehr die Erfahrung macht, dass Informationen nicht stimmen, dann kommt halt so eine Grundskepsis gegenüber allen Informationen. Und dann ist ja wiederum die Gefahr, und das sehen wir ja auch, und das haben wir schon auch in anderen Podcast-Folgen behandelt, dass Leute dann plötzlich irgendwann mal nur noch mehr glauben, was sie fühlen. Ne? Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz gefährliche Richtung, ne? Weil Gefühle sind sehr leicht zu manipulieren. Genau. Also deswegen wäre es jetzt mal wichtig, sich anzuschauen, neben all den Zahlen und Fakten, die wir da zusammengetragen haben, wie betrifft es uns selbst so im Alltag?
Genau, da schauen wir jetzt auch mal drauf. Aber ich finde deine These mit den Nachrichten auch total interessant mit den älteren Leuten. Ich denke mir vielleicht auch, liegt es ein bisschen daran, dass man es so von den Eltern kennt, weil also bei mir ist es auch so, die Tagesschau ist wichtig. Und was die Eltern machen, ist ja zumindest, wenn man nicht mehr in der Pubertät ist, vielleicht doch eigentlich ganz gut zum Orientieren. Und vielleicht verlässt man sich da dann auch gerne auf solche Medien.
Ja, gut, aber stell dir vor, du wächst jetzt komplett ohne das auf. Du wächst jetzt in Haushalten auf, wo nicht mehr um 8 Uhr Fernsehen geschaut wird, sondern wo jeder nur noch über Netflix und Amazon sich was rauszieht oder sich YouTube-Videos reinballert. Dann hast du gar nicht mehr diese Klassiker sozusagen, ne, wo alle sich drauf einigen. Und ne, immer weniger schauen dann wirklich Fernsehen an. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn du in einem Haushalt aufwächst, wo das normal ist, dann machst du es auch. Na? Also das glaube ich schon. Aber wenn du in einem Umfeld aufwächst, wo das überhaupt nicht gemacht wird und du völlig frei selber rumschwirrst in diesem Meer an Informationen, wird schwierig.
Das stimmt. Ja, da sind wir auch gleich wieder beim Thema, ne? Was es uns, also inwiefern es uns selbst betrifft und auch die Medienkompetenz kommt da wieder durch. Weil es hat natürlich schon auch irgendwo psychologische Auswirkungen, weil wenn das Vertrauen erstmal angeknackst ist, dann ist es schwierig wieder herzustellen. Und da bleibt immer noch die Frage übrig, wem und welchen Informationen kann ich denn jetzt noch trauen als Mensch? Und wie wir schon festgestellt haben, ist es ganz wichtig, dass wir Fähigkeiten haben, diese Medien zu beurteilen, weil allein eine Quelle zu überprüfen reicht mittlerweile auch nicht mehr unbedingt. Also man muss schon auch immer noch ein bisschen logisch mitdenken. Allein deswegen auch, weil viele Informationen mittlerweile, die man findet, so gut gefälscht sind oder so gut bearbeitet sind, dass man zum Beispiel Logos drauf entdeckt oder ein Format hat, wo man denkt, ach, das sieht aus wie meine Tageszeitung oder das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also die sind mittlerweile schon sehr gut geworden. Also man muss einfach sehr, sehr viel mitdenken und ordentlich schauen. Und was wir auch festgestellt haben, es kommt halt immer häufiger vor, dass es von KI generierte Bilder gibt, die Ereignisse zeigen, die gar nie stattgefunden haben. Und da diese Bilder halt mit der Technik, die sich weiterentwickelt, immer realistischer werden, wird es immer, immer schwieriger, die echten von den gefälschten Bildern zu unterscheiden.
Ja, also der, ne, der abgeknickte sechste Finger und so, also wird schon besser, ne?
Ja, leider. Das ist schon beunruhigend, muss ich auch sagen. Das fällt mir auch auf. Also ich sehe immer noch Formate oder Bilder, wo ich denke so, oh, das ist falsch. Aber ich merke, dass meine Feststellung nicht mehr so 100% ist oder nicht mehr so überzeugt. Ne? So vorher war das für mich so, ach nee, komm. Und jetzt muss ich ein zweites Mal hingucken, weil ich denke so, man kommt schon ins Überlegen. Ja, genau. Es ist auch, was wir auch festgestellt haben, nicht nur mit dem Inhalt, sondern auch die schiere Menge. Egal, ob du auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer du bist, es ist ja ein schier endloses Feld an Informationen, das du konsumieren kannst. Und zum einen ist es zwar eine tolle Unterhaltung, aber auch hier sind viele Menschen mittlerweile sehr überfordert. Und genau das ist der springende Punkt, dass es eben nicht nur ein bisschen durchs Internet scrollen ist, sondern dass es schon auch eine Wirkung auf uns und auf unsere Emotionen hat.
Ja, klar, man fühlt sich einfach erschlagen und überfordert und du sollst dann noch raussuchen. Also ich glaube, was ich, so zwei Sachen, die ich so in den letzten Jahren einfach auch entdeckt habe, die letztendlich mich auch total beeinflussen, ist also zum einen Clickbaiting. Also ich muss sagen, ne, vor 5 Jahren habe ich das Wort noch nie gehört und ich hatte eine Bundesfreiwillige, die hat dazu ein Online-Seminar kreiert. Ne? Vorher wusste ich gar nicht, was das ist. Also vielleicht, ihr kennt das alle, ne? Ihr macht das Internet auf und da kommen so Blitznachrichten, Blitzbilder und so mit so ganz reißerig aufgemachten Texten, ne? Also wie oft ich in den letzten 3 Jahren gelesen habe, dass Putin sterbenskrank ist, dass Trump gestorben ist oder frag mich was. Ja, also aber auch ne, über bekannte Persönlichkeiten oder ne, man muss ja auch sagen, unser Rechner, unsere Handys hören ja mit, die kriegen mit, was uns interessiert, welche Themen uns interessieren. Das heißt, es werden dann wieder Inhalte kreiert, wo die KI dann denkt, okay, das könnte interessieren, das ist spannend, also ne, reißerig und ähnliches. Ne? Also sagen wir es mal so, du sagst, ne, du sprichst mit deinen Freunden über, boah, ich habe so einen Blähbauch, ne? Zack, dann kommt 100%, glaube ich, ziemlich sicher mittlerweile, 3 Stunden später kriegst du in Fleisch irgendwas mit Blähbauch oder so. Ne? Aber das ist dann so kreiserig aufgemacht, dass du denkst, huh, was ist denn da? Dann klickst du drauf und meistens ist das, was kommt, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, warum du es eigentlich angeklickt hast. Bloß, die füttern dich weiter mit weiteren reißerischen, spannenden und ähnlichen Dingern. Und es geht eigentlich darum, A, dich so lange wie möglich dran zu behalten, also dass du gar nicht woanders auswichst. Und natürlich, dass sie dir die ganze Zeit Sachen unterjubeln, die du kaufen sollst. Ne? Also es wird ja ganz viel Werbung und was wichtig ist und die neueste Pille und frag mich, was wird dir ja dann auch noch verkauft. Dann etwas, was mir jetzt wirklich in den letzten Monaten aufgefallen ist und das finde ich wirklich ganz erschreckend. Ich muss ja ganz viel recherchieren, auch für meine Arbeit und ich merke, das, was mir bei Google dann an Auswahlmöglichkeiten vorgeschlagen wird, ist A, plötzlich viel, viel weniger. Und überhaupt, also ich muss ewig lang rumscrollen, bis ich irgendwann mal zu einer Informationsquelle komme, wo ich mir denke, da existiert wirklich was. Also, ne? Also zum Beispiel, ich kann ja sagen, noch vor der Sendung habe ich jetzt gedacht, ich will wirklich noch mal rausfinden, gibt es vielleicht doch eine aktuelle Zahl, wie viel ist denn schon von KI generiert? Und da merke ich, wenn ich solche kritischen Fragen in Google eingebe, dann wird die Auswahl der Antworten sehr klein. Ne? Und es braucht ewig. Also ich habe, glaube ich, bei 100 und so war ich dann mal, bis ich eine Seite von der IHK entdeckt habe und denke mir, ja, IHK kenne ich, da klicke ich mal hin. Ne? Aber alles andere, das war für mich alles nicht seriös. Also das denke ich mir, früher, ne, es sind mir Angebote von Fernsehsendern, von Zeitungen und Ähnlichen als Informationsquelle relativ weit oben gezeigt worden. Ne, und mittlerweile gar nicht. Und dann merkt man eigentlich, wie schwer es auch gute Inhalte haben, in diesem Meer, was du vorher beschrieben hast, überhaupt wahrgenommen zu werden. Also das heißt, jeder kann natürlich digitale Inhalte verbreiten und muss ja auch gar nicht nachweisen, dass das ein guter Content ist, sondern was gut ist, ist eigentlich, was am meisten Aufmerksamkeit und Klicks generiert. Und das ist ja kein Qualitätskriterium. Also das heißt, für uns, und das war ja das, was du vorhin gesagt hast mit Medienkompetenz, kommt es immer mehr darauf an, dass wir kritisch bleiben. Also dass wir unser Hirn nicht ausschalten. Ne? Dass wir wirklich mal gucken, was ist denn das eigentlich für eine Quelle? Ist das irgendein Fantasieprodukt oder ist das irgendein Honk da draußen im Internet, der oder die halt irgendein Blödsinn fabriziert und was behauptet? Oder ist das vielleicht sogar von einem Bot erstellt? Na, also das heißt, wir müssen immer dranbleiben, wie funktionieren diese Plattformen? Wo kommen die Informationen her? Wie werden Algorithmen ausgerechnet und was sollen die erreichen? Also, dass man wirklich bei allem, was da kommt, wirklich immer grundsätzlich mal so eine kritische Haltung sich bewahrt und überlegt, ist es jetzt wirklich ein guter Content oder nicht und nicht einfach nur blind zu konsumieren.
Das stimmt. Da haben wir letztens auch gerade bei uns was gehabt in unserer kleinen Bubble auf YouTube. Gibt es ja auch ganz viele Videos über Menschen, die Bücher besprechen und da bin ich ja auch ganz viel unterwegs. Und da ist letztens einer aufgetaucht, der dann neue Videos gemacht hat, auch mit sehr interessanten Büchern. Und der ist durch die Decke gegangen, bis dann irgendwer mal gemerkt hat, der sich mit Literatur auskennt, irgendwas ist da faul. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass der die Bücher selber gar nicht liest, sondern dass der nur mit ChatGPT und Ähnlichem arbeitet und mit Zusammenfassungen. Und das, was ihn am Ende verraten hat, waren nicht nur die monotonen und sehr abgedroschenen Sätze, die er irgendwie in seinen Besprechungen hatte, sondern er hat teilweise Büchertitel, die Namen von Büchern, die sehr, sehr weltbekannt sind, einfach falsch ausgesprochen, was jedes Kleinkind weiß. Und ja, und so sind wir ihm dann auf die Schliche gekommen. Aber es gibt immer noch Leute, die total begeistert von seinem Content sind. Also da merkt man es einfach mal, wie schnell man da reinfällt.
Ja, ja, und also wie leicht es ist, Content zu kreieren, ja, der Schmarrn ist. Ne? Aber dass am Ende sozusagen auch, jetzt sage ich mal, was Leute dann über Bücher denken, wird ja dann maßgeblich von jemandem beeinflusst, der so viele Follower und Klicks hat.
Genau, ne? Genau.
Und nicht jemand, der, ne, wie du, wirklich die Bücher durchliest. Ja. Und, ne, und dann sagt, was du davon hältst.
Das stimmt, die verlassen sich auf jemanden, der eigentlich nicht mehr weiß als sie. Das ist schon traurig. Aber das ist auch das, was wir hier noch anschließen können. Ne? Wir haben ja auch gesagt, es ist nicht nur eine Frage von beurteilen können, sondern auch von beurteilen wollen, weil eben durch diese ganze Flut, die wir auch haben, wir oft gar keine Lust mehr haben oder keine Nerven mehr haben, da wirklich ganz genau hinzuschauen. Und deswegen sind wir da vielleicht auch einfach deswegen weniger aufmerksam. Und das Zweite, was auch noch hinzukommt, ist das komplette Gegenteil, eben, dass wir kein Medienvertrauen mehr haben und einfach der Meinung sind, wir können uns auf gar nichts mehr verlassen, also zu misstrauisch sind. Und das führt natürlich dann auch wieder zu Problemen. Genau, das ist dann wirklich, also es ist nicht so einfach mit der ganzen Flut, die wir hier haben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es natürlich auch durch die verbesserte Technik schwierig mit den ganzen Grafiken und Logos, die immer besser werden. Und letzten Endes zeigt eigentlich alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, dass der springende Punkt ist, dass diese ganze Fehlinformation, die uns da begegnet, nicht ein Zufall ist, sondern einfach ein Produkt unserer Zeit und es wird einfach gezielt genutzt, um uns in die Irre zu führen und um politisch oder ideologisch, also für irgendwelche Ideen, die man durchsetzen will oder auch für wirtschaftlichen Erfolg genutzt wird. Und deswegen ist einfach die Beschäftigung mit dem Thema ganz wichtig.
Ja, ja. Und man muss natürlich sagen, durch diese fortschreitende, eigentlich monatliche Verbesserung, was KI kann und was sie leisten kann und wie sie arbeitet und wie sie die Sprachmodelle nutzt, muss man einfach auch sagen, dass das ganz viel Auswirkungen auf unsere Suchlogik hat. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, mir ist vorhin das Wort Shitbots nicht eingefallen. Und was haben wir gemacht? Ne? Du gibst halt einfach die Frage ein in diesen Algorithmus und der sagt dir dann was und dann nimmst du das als Antwort her. Man muss auch sagen, unsere Art zu suchen ist jetzt ganz stark auch beeinflusst worden zu dem, was diese KI-Modelle mittlerweile alle können. Ne? Und dass wir gar nicht mehr wie früher, was weiß ich, du gibst in Google was ein, dann kriegst du, keine Ahnung, 100 potenzielle Informationsquellen, dann klickst du die an und dann liest du. Das macht doch fast kein Mensch mehr, sondern du gehst ja gleich in die KI deiner Suchfunktion und die gibt dir schon vorgefertigte Antworten und verweist vielleicht auf Quellen, ne, auf die sie sich bezieht. Und da muss man dann auch mal anschauen, wenn du manchmal auf die Quellen dann klickst, dann erlebst du dein blaues Wunder, ne? Also das heißt, das ist manchmal gar nicht mehr kontrollierbar. Also um euch mal ein Beispiel zu nennen, bei einer Recherche, ne, habe ich mir gedacht, ich will aber noch mehr rausfinden, ne? Klar, habe ich dann auch ChatGPT genutzt und habe aber extra den Prompt geschrieben, hey, ich möchte aber nur, dass du auf wissenschaftlich fundierten Quellen deine Antwort gibst. Und ich möchte, dass du zu jeder Antwort mir deine wissenschaftliche Quelle auch machst. So, dann kriege ich einen Text, klingt alles prima, ne? Und es klingt auch sozusagen bei den Zitaten, wo habe ich die Informationen her, klang das alles auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Universität X, Bildungsinstitut Y, Institut Tralala. Und dann habe ich mal wirklich mir die Mühe gemacht und wirklich in alle Quellen reinzuschauen und die Links zu verfolgen, wo er behauptet hat, da habe ich die Infos her. Und es war wirklich so, bis auf einen Artikel aus der Apothekenrundschau, der hat wirklich geklappt, also na, war alles andere erstunken und erlogen und völlig, völlig falsch. Ne? Und das ist natürlich dann schwierig. Also das heißt, wir müssen schon gucken, wofür setzen wir KI ein? Also und ich kann euch sagen, ich benutze das ganz, ganz viel. Also ich benutze das für das Wie. Also um ein Beispiel zu nennen, ich schreibe noch selber Texte und merke dann, boah, Perdita, jetzt hast du mal wieder zu lange gelabert, das ist ein bisschen zu lang, Leute wollen nicht mehr lang lesen. Und dann sage ich der KI, bitte kürze mir das. Und dann lese ich es aber trotzdem nochmal durch, um zu gucken, stimmt denn immer noch das, was ich im Kern gesagt hat? Und meine KI hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen auf mich eingegroovt, es wird immer besser. Aber grundsätzlich muss man aufpassen, wenn man sich das Was von der KI generieren lässt, nämlich das, was du als Inhalt zu sagen hast. Und das ist, glaube ich, dann so das Problematische, dass wir auch selber insgesamt unkritischer werden, dass wir uns gar keine eigenen Gedanken machen, dass wir uns nicht mehr überlegen, hey, ich will ja was sagen, was sind dann eigentlich meine wichtigen Botschaften? Was brauche ich denn da für Fakten und wie komme ich an die Fakten dran und wo komme ich die her und was ist eigentlich die Aussage meines Inhalts? Sondern wir werden alle so ein bisschen auch bequemer, ne? Dann einfach zu sagen, ja, schreib mir mal was. Also zum Beispiel, schreib mir mal eine Geburtstagsrede für meinen Onkel Sepp. So, zack. Und dann kriegst du das, klingt doch alles ganz schön und dann liest du das vor. Aber ist das das eigentlich, was du deinem Onkel Sepp sagen willst? Kann die KI überhaupt mitbekommen, was du für tolle Erlebnisse vielleicht mit deinem Onkel hattest? ja, oder was dein Onkel besonders auszeichnet, sondern da steht halt so allgemeiner Sums und das merkt man halt auch, das klingt alles sehr ähnlich, ne? Und ich merke das jetzt auch an den Anschreiben in E-Mails, also es bewerben sich bei mir viele Leute als Freiwillige, ne, aus anderen Ländern. Das klingt alles nach der gleichen KI-Soße. Und dann denke ich mir so, Leute, ihr müsst mir doch persönlich sagen, was ist deine Motivation? Wer sind wir und warum willst du zu uns kommen? Also das finde ich, das merke ich, hat einen riesen Einfluss. Und das andere ist, dass KIs auch wirklich Riesenschmann finden. Also wirklich richtig Blödsinn, der von vorne bis hinten nicht stimmt und klingt aber schön. Ja, und je weiter man das spinnt, desto mehr fantasiert er. Also, ne, man sagt dann, die KI halluziniert. Also, die denkt sich richtig abenteuerliche Sachen aus. Kannst du noch mal erzählen, was uns Lea heute erzählt hat als Beispiel mit, also sozusagen mein ChatGPT als People-Pleaser?
Ja. Ja, genau, das war sehr lustig heute. Unsere Kollegin Lea hat uns heute erzählt, dass ein Freund oder eine Freundin von ihr ChatGPT gefragt hat, wie viele E's, also wie oft der Buchstabe E in dem Wort Erdbeere vorkommt. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, er hat zuerst gesagt 3, oder?
Ja.
Und genau, und dann hat aber der Freund von Lea gesagt, ja, nee, aber das stimmt doch nicht, da sind doch 4. Und dann hat ChatGPT gemeint, ah ja, natürlich, du hast recht, stimmt, da habe ich mich vertan, das sind 4. Und so ging es dann weiter, dann hat er gemeint, ja, aber nee, das stimmt auch nicht, das sind doch 5. Und dann kam wieder, ach ja, jetzt wo du sagst, ach ja, genau, das sind 5. Und am Ende sind sie dann bei 9-mal der Buchstabe E in Erdbeere gelandet. Also so viel zum People-Pleaser.
Ja, ja, aber ich kann auch sagen, also ich hatte das gestern, also ich habe gestern so eine Liste gemacht, so Wortliste und dachte mir so, oh, ich tue mir mal ein bisschen Arbeit sparen und sag mir hier aus dieser riesen ellenlange Wortliste, möchte ich so eine Aufgabe generieren, so die Leute sollen rausfinden, wie viele Wörter sind in dieser riesen langen Wortliste, die mit A anfangen. So, dann sagt er 18. So, und dann fange ich an zu zählen. Und er listet mir aber nur 13 auf. Dann sage ich, hallo, du sagst, es sind 18, aber du erwähnst nur 13. Ja, du hast recht. Mei, wie gut. Also es ist wirklich immer ein schöner Ton, wirst immer bestätigt und so. Also ich habe auch 3-mal hin und her geschrieben. Was ist passiert? Ich musste am Ende doch die Wortliste selber durchgehen und gucken. Und ja, er hatte 4 Wörter vergessen. Aber er hat dann wirklich sich immer nach oben und nach unten, ne? Und dann haben wir gesagt, aber du widersprichst dir jetzt. Ja, das stimmt, du hast doch recht. Wie schön, dass du so aufmerksam bist. Also so, also deswegen so der People Pleaser, das fand ich jetzt von Lea. Das war, da haben wir gedacht, ja, das stimmt. Also ich glaube, deswegen nutzen einfach auch ganz viele die KI so gerne und weil die einfach so nett zu einem ist. Ne? Die sagt so ungefähr, deine KI sagt dir, was du hören willst.
Ja, aber das Lustige ist, ich habe jetzt auch schon das Gegenteil gehört. Ich habe gerade letztens ein Video gesehen. Angeblich kann man den People-Pleaser ausschalten. Das war ein englisches Video. Die haben gesagt, es gibt verschiedene Schlagwörter, die man dann vor der Eingabe des Textes setzen muss, sowas wie Truth-Modus, also wie Wahrheitsmodus, und dann würde ChatGPT aufhören, People-Pleaser zu sein und dir die harte Wahrheit sagen und nicht mehr nur nach deinem Mund reden. Ich habe es dann mit einem Thema ausprobiert, das ich schon mal mit ihr besprochen hatte, und es kam genau das Gleiche. Also ich glaube, diese Hashtags funktionieren nicht.
Also deswegen, um nochmal meine Sache abzuschließen, also ihr müsst wirklich kritisch bleiben. Kritisch bleiben und schauen, die Texte, die da dir vorgesetzt werden, auf welchen Quellen basieren die? Sind es wirklich Fakten, die Menschen gemacht haben, wo du auch irgendwo, sag ich mal, hingehen kannst und so? Die Leute stehen dann Rede und Antwort, wenn du ihnen irgendeinen Blödsinn, der veröffentlicht worden ist, um die Ohren haust.
Genau, wir hatten ja gerade gesagt, wir müssen unbedingt gucken, wie wir damit umgehen können. Vor allen Dingen ist es so, dass früher im Endeffekt ja einfach ja noch mit dem gearbeitet werden musste, was da ist. Das heißt, es wurden Ausschnitte aus Filmen genommen und in neue Kontexte gesetzt und ähnliches. Das heißt, da gab es zumindest noch irgendeinen Realitätsbezug. Inzwischen können aber eben durch die KI Deepfakes und Fake News erstellt werden, wie wir schon gesehen haben, also Inhalte, die gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und sie sind eine riesige Gefahr, um eben Desinformation zu verbreiten. Und wenn wir darüber sprechen, wollen wir euch auch ganz kurz noch zu einem anderen Thema informieren oder euch nochmal darauf aufmerksam machen, weil es hat nicht nur mit Politik und Geschichte und Ähnlichem zu tun, sondern wir haben ja auch gar keinen richtigen Realitätsbezug mehr, was Schönheitsideale betrifft, weil mit den ganzen Filtern und den Dingen, die man da mittlerweile machen kann, sowieso ganz viele Menschen gar nicht mehr echt sind im Internet. Und da hatten wir schon in der Folge 65 vom September vom Podcast drüber gesprochen, nämlich wer schön sein will, Schönheitsideale im Netz. Da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal vorbeischauen. Und auch mit dem Thema zusammenhängt, dass mittlerweile die Leute die KI-generierten Beiträge auch gar nicht mal als solche kennzeichnen. Das heißt, es gibt nirgendwo wirklich eine Information von Leuten, die das dann zugeben.
Ja, ja, genau. Also das wird dann so ausgegeben, als ob du das selber gemacht hast. Und so geht's auch darum mit Bilder, die generiert werden, Fotos, die generiert werden, Videos, die generiert werden. Also es ist schon einfach unfassbar viel Content, der einfach so bearbeitet worden ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird man dem Ganzen her? Also sozusagen, wie sollen wir dann wirklich, also welchen Informationen können wir dann noch glauben, wenn da alles so bearbeitet und gefaked und aus falschen Motiven da ins Netz gestellt wird? Und die Europäische Union hat darauf reagiert, und zwar hat auch eine neue KI-Verordnung mit einer maschinenlesbaren Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. Und die tritt nun im August diesen Jahres in Kraft. So, und da wollten wir euch mal sagen, also was versucht jetzt die EU zu machen, um uns sozusagen ein bisschen zu retten, ne? Dass nämlich, dass nicht wir es rausfinden müssen, ob der Content irgendwie bearbeitet ist, sondern dass eigentlich die diesen Content bereitstellen, das sagen müssen. Also dann wollen wir mal sagen, was wird jetzt dann in Kraft treten? Also das heißt, alle Anbieter, die KI-generierte Inhalte bereitstellen, müssen sagen, dass es von der KI generiert ist. Das heißt, es gilt auch für Texte, Bilder, Videos, Audios, die von KI-Systemen erstellt oder wesentlich verändert worden sind. Na, aber es besteht weiterhin die Problematik, das zu definieren, was heißt denn wesentlich bearbeitet? Also wer definiert den Grad, ob zum Beispiel ein Text von mir, wo ich der KI sage, oh, mach den bitte mal nicht in Du-Form, sondern mach den in Sie-Form. Ist das eine wesentliche Veränderung oder nicht? Wenn ich da zwei Sätze umformulieren lasse, ist das eine wesentliche Veränderung oder nicht? Na, wenn ich ein Bild merke, wow, auf meinem Bild, da ist einfach jemand ins Bild gelaufen, der passt da eigentlich nicht hin, retuschier mir das mal weg. Ist das wesentlich oder nicht? Also das ist gar nicht so einfach. Und es soll die Möglichkeit geben von Markierungen, damit man halt Dinge auch nicht fälschen kann. Also das heißt, dass das für jeden erkennbar wird, und dass das halt dann auch nicht zu entfernen sein wird. Also das ist schon wirklich so, dass wenn man Bilder generiert, ne, also richtige, sag ich mal, ich mache ein Foto und ich stelle dieses Foto ins Netz. Also wie kann ich sicher gehen, dass die KI dieses Foto nicht irgendwie komplett verändert und da was ganz anderes draus macht? Also wie kann so eine Markierung funktionieren, dass die KI mein Foto nicht verändern kann? Oder mein Video oder ähnliches. Deswegen, also das wird natürlich immer wichtiger, damit wir als Laien überhaupt noch erkennen können, was ist dann noch richtig von Menschen erstellter Inhalt und was ist nur noch bearbeiteter Content. Deswegen wäre so ein Gesetz schon mal eine große Hilfe. Die Frage ist natürlich, wie kann man das dann aufgrund der Fülle überhaupt umsetzen und wie kann man es kontrollieren und wie kann man es zur Strafe bringen? Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das wir heute nicht behandeln wollen.
Ja, das stimmt absolut. Ne? Wie soll man es denn überprüfen? Also wir haben auch festgestellt, dass es halt auch so ist, dass Problematiken wie Fake News und KI auch durchaus als Waffe benutzt werden. Also wir haben zum Beispiel in der letzten Zeit auch die Diskussionen gehabt über die Epstein-Files im Netz, wo es auch darum ging, dass hier die Frage nach Schuld und Nichtschuld geklärt wird und da auch jeder irgendwie eine andere Meinung hatte und es da auch viele Verschwörungstheoretiker wieder gab, die das auf andere Dinge beziehen wollten. Oder wir haben auch die Problematik mit Russland, dass Russland gezielt Desinformation verbreitet mit KI, um eben Wahlen zu beeinflussen oder eben generell diese Themen, die sowieso schon ganz polarisierend sind und für viel Streit sorgen, weiter anzutreiben. Dasselbe Problem mit Desinformation und Diskussion haben wir bei dem Thema Migration und Klimaschutz. Also generell halt Themen, die sehr schwierig sind und wo ganz oft auch Menschen darüber streiten, bekommen da nochmal von Seiten der KI und mit gefälschten Informationen dazu, die das Feuer noch mehr schüren. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass eben diese Informationen einen Grund haben oder was erreichen sollen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich auch einfach Gedanken darüber macht, wer dieser Betreiber der KI ist, den ich benutze. Also zu welchem Unternehmen gehört diese KI und welche Ziele könnte dieses Unternehmen vielleicht verfolgen? Und könnte das auch einen Einfluss auf den Inhalt haben, den ich dann von dieser KI konsumiere?
Ja, also da kann ich sagen, auf jeden Fall, das kann ich beantworten. Das ist definitiv so, weil die machen das ja nicht aus Spaß, sondern die wollen damit Geld verdienen. Ne? Und dann schauen die, mit was kann ich Geld verdienen? Und das beeinflusst, was ich dann wiederum an Waren bereitstelle. Also von daher, das wird so sein. Aber ihr kennt uns, wir wollen euch jetzt nicht mit dieser ganzen Problematik alleine lassen, sondern euch einfach auch mal wieder ein paar praktische Tipps geben. Was kann jeder von uns selber tun, um einfach guten Inhalt zu finden? Also erstmal zur Entspannung, Leute. Falschmeldungen gibt's, seitdem es Menschen gibt. Ja? Es ist immer so, dass irgendjemand eine falsche Information verbreitet hat mit einer gewissen Absicht. Ja, also wenn ich schlecht über meinen Nachbarn oder meine Nachbarin geredet habe, dann wollte ich mich vielleicht bei den anderen Nachbarn einschleimen oder wollte, dass die anderen der nicht mehr helfen oder sonst irgendwie was. Also ich hatte eine Absicht und habe deswegen was Schlechtes über jemanden gesagt. Oder ne, ich habe falsche Informationen weitergegeben, um mir selber einen Vorteil zu verschaffen. Ich glaube, das, was sich jetzt unterscheidet, ist das Ausmaß, was durch das Internet und einfach diese Möglichkeiten der Verbreitung sind. Also das heißt, niemals zuvor haben einzelne Menschen die Möglichkeit gehabt, so viele Menschen zu erreichen, und zwar weltweit. Na, also wenn du sagst, ne, es gibt, was weiß ich, ein Meme oder na, ein kleines Video oder wie du jetzt gerade gesagt hast, der eine, der da über Bücher geredet hat, der plötzlich Millionen von Menschen erreichen kann. Also diese Möglichkeit gab es doch noch nie. Eine Partie aus Passau, wie soll die jemals Millionen von Menschen erreichen? Na? Aber wenn ich vielleicht jetzt irgendeinen total blöden Content kreiere, wo sich alle schlapp lachen, vielleicht, man weiß es nicht. Aber diese Reichweiten, das ist etwas, was wirklich neu dazugekommen ist. Und was es auch manchmal gibt, also es haben sich Leute schon auch ganz viel Gedanken gemacht und wir werden euch das in den Shownotes auch bereitstellen. Eine Studie der UI, der Internationalen Hochschule in Erfurt, die haben eine Studie ja gemacht und haben 2 Checklisten bereitgestellt. Wie erkenne ich Fake News und wie erkenne ich Deepfakes? Na, also wir werden die euch in den Shownotes bereitstellen.
Genau, und wir haben natürlich auch generell noch geguckt, was kann man tun. Und wenn ihr Infos überprüfen wollt, ist es wichtig, dass ihr eben nicht nur die Quelle überprüft. Das ist natürlich der erste Schritt, dass ihr schaut, wo kommt es überhaupt her. Aber was ihr auch tun könnt, ist einfach noch ein bisschen weitergehen. Zum Beispiel könnt ihr nachschauen, von wem stammt denn der Text überhaupt, den ihr da gerade gelesen habt oder der Artikel oder das Bild, wie auch immer. Meistens werden irgendwie der Fotograf genannt oder eben der Redakteur. Den könnt ihr dann auch einmal überprüfen, ob der sozusagen vertrauenswürdig ist. Arbeitet der bei einer guten Zeitung? Habt ihr von dem schon was anderes gelesen? Und was auch immer gut zu beurteilen ist, ist das Bauchgefühl. Manchmal täuscht einen das Bauchgefühl nicht. Und wenn ihr eine Überschrift lest oder ein Bild seht und das klingt alles sehr reißerisch oder sieht sehr emotional aus oder ihr fühlt euch sofort irgendwie emotional angegriffen, also dass das viel mit euch macht, dass ihr merkt, ihr reagiert übertrieben auf das, was ihr da seht, dann ist es auch oft schon ein Zeichen, dass ihr vielleicht da auch auf ein Clickbait gestoßen seid. Also schaut einfach, passt der Inhalt zur Überschrift, achtet auf kleine Details, hinterfragt ruhig auch mal Fakten, nutzt auch Faktenchecks zum Beispiel bei der Tagesschau, dass ihr da nochmal nachseht. Und wenn es um Deepfakes geht, da sind vor allen Dingen auch die Fragen bezüglich des Videos sehr, sehr wichtig. Also achtet drauf, kommt euch irgendwie beim Gesicht oder der Mimik der Person irgendwas komisch vor? Ist vielleicht auch die Bewegung der Lippen nicht ganz passend zu dem, was ihr hört? Also stimmen Lippen und Audio nicht überein? Gibt es im Bild selber irgendwelche Unstimmigkeiten? Ist der Hintergrund komisch, verwackelt? Seht ihr irgendwas im Hintergrund, was da nicht eigentlich nicht sein kann? Das sind so Sachen, wo man da ein bisschen besser aufpassen kann. Und es gibt auch Deepfake-Erkennungsdienste oder Browser-Plugins. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Da packen wir euch bestimmt auch noch mal ein paar mehr Infos unten, dass ihr da nachlesen könnt.
Ja, also grundsätzlich solltet ihr euch ja immer Gedanken machen, wenn ihr merkt, eine Information macht euch aggro oder ihr fängt an, schlecht über eine bestimmte Gruppe oder Menschen oder eine Person zu denken. Das ist für mich immer so ein Signal, wo ich mir denke, oh, da muss ich mir jetzt mal genauer hinschauen. Ne? Weil Desinformationen haben ja immer eine Absicht, dich zu manipulieren. Und ich denke mal, wenn etwas in dir negative Gefühle auslöst, dass du schlecht über Menschen denkst oder ne, über Institutionen oder sowas, das ist für mich immer so ein Signal, genauer hinzuschauen, wo kommt denn die Information her? Das heißt, insgesamt einfach mal ein bisschen kritischer sein, mal wirklich hinzugucken. Wer ist denn überhaupt, wer hat denn diesen Text verfasst oder dieses Bild gemacht oder dieses Video erstellt? Wer ist es? Und kann ich so eine Person finden? Also ne, alleine jetzt während dieses Gesprächs haben wir schon zweimal nachgeschaut. Aber was wir gemacht haben ist, ne, also zu gucken, hey, gibt's diese Hochschule überhaupt? Wo ist die? Gibt's da einen Ansprechpartner? Gibt's das wirklich? Ne? Also da wirklich ein bisschen reflektierter zu sein, bevor man einfach blind irgendwie was weitergibt. Und was ich sagen muss, ist einfach vielleicht so ein Indikator, wo schaue ich als erstes nach? Wo habe ich die größte Chance, dass ich guten Content finde? Also grundsätzlich, wenn ihr nach bestimmten Schlagwörtern sucht, da das alte Brockhaus, den gibt's auch online. Ne? Das sind, wenn ihr euch erinnern könnt, bei euren Großeltern, diese schwarzen Bände mit diesem von A bis C, von C bis F, diese Riesenbücher, die gibt's auch mittlerweile online. Oder ihr nutzt Thesauri. Wenn ihr mit der KI sucht, dann nutzt vielleicht Claude oder Perplexity, aber bleibt auch da kritisch. Dann Semantic Scholar gibt's als Quelle, Base, Google Scholar, Diviso-Datenbank, Statistica, das ist so eine Ansammlung von Statistiken, die veröffentlicht wird. Aber schaut einfach, ne, wirklich real existierende Universitäten, Institute, Wissenschaftseinrichtungen, aber auch echte Tageszeitungen, ne, also was weiß ich, Süddeutsche, FAZ, also wen es da gibt, also wo wirklich auch noch echte Redaktionen da sind, wo man weiß, da gibt es Menschen, die zur Not, wenn sie was Falsches produzieren, auch dafür gerade stehen müssen. Ich glaube wirklich, das ist eins und das andere ist vielleicht auch selber, wenn ich anfange, selber Inhalte zu produzieren. Klar kann ich schreiben, der KI, sag mir mal was zu, dann kriege ich eine Seite schönen Text, den kann ich kopieren, fertig und ich habe meinen Content innerhalb von 3 Minuten. Aber ist es denn wirklich anstrebenswert, dass ich immer auf ein technisches Hilfsmittel angewiesen bin, um selber Texte zu schreiben? also wirklich mal vielleicht in sich selber schauen, hey, ich bin doch ein kreativer Mensch, in mir gibt's doch gute Gedanken, ich kann die richtigen Worte finden und ich merke immer, mittlerweile klingen ja alle Texte so gleich und gleichgebügelt und die klingen auch nicht mehr nach Menschen. Und ich merke, dass mich das viel mehr berührt, selbst wenn es vielleicht nicht perfekt ist und nicht die perfekte Wortwahl oder sowas. Aber man merkt oft wirklich, wenn ein Mensch einen Text geschrieben hat. Und ne, also das, ich glaube, dass es einfach auch für uns und unsere Zukunft total wichtig ist, dass wir das Denken und kritisch sein und eigene Gedanken verfassen und Worte zu finden und was formulieren zu können. Das ist eine Zukunftskompetenz und die sollten wir uns nicht abtrainieren, sondern die sollten wir uns wieder hübsch antrainieren.
Absolut. Also ich würde sagen, da wollen wir euch auch alle dazu ermutigen. Ne? Also erstens ist es total schön, sich selber in ein Thema einzudenken und kreativ zu sein und einfach selber zu überlegen. Und vor allen Dingen können wir euch auch sagen, es wird euch auch helfen, dann in Zukunft Informationen selber besser beurteilen zu können. Also es ist nicht Hopfen und Malz verloren, so heißt es so schön. Also wenn ihr das übt und euch immer mal wieder auch selber Gedanken macht, werdet ihr auch viel besser erkennen können, was an Nachrichten vielleicht nicht so richtig ist oder ihr lernt einfach kritischer zu sein und fühlt euch da auch sicherer. Und das Zweite, was wir euch auch mitgeben wollen, ihr dürft euch auch da nicht entmutigen lassen. Es ist nicht so, dass es gar keine Wahrheit mehr in unserem digitalen Zeitalter gibt. Es ist nicht verschwunden. Es gibt auch noch Wahrheit und echte Quellen, aber sie sind halt einfach deutlich schwerer zu erkennen geworden. Und genau deswegen sind wir da auch wieder bei der Medienkompetenz, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Wir müssen uns einfach bewusst sein und uns immer wieder daran erinnern, dass es dieses Problem gibt. Und wir müssen drüber nachdenken, wir müssen darauf aufmerksam machen, wir müssen genau hinschauen. Und dann sind wir auch besser gewappnet für die Zukunft und können dann für unser Leben oder auch wenn wir aktiv sind in unserem Ort oder mit anderen Menschen viel bessere Entscheidungen treffen. Und das ist für uns alle und für unsere Zukunft sehr, sehr gut und sehr wichtig.
Ja, und dann sind wir schon auch bei dem wichtigen Punkt, was will ich euch heute ins Hirn tackern? Schaltet das Hirn nicht aus. Also, das ist so das Wichtigste. Also im Sinne von grundsätzlich mit Informationen kritisch umgehen und einfach mal zu gucken, was steht da drinne und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wahr ist oder zumindest gut recherchiert und auf Fakten basiert oder von einem Menschen wirklich als Meinung oder Ähnlichem erstellt worden ist. Und ja, also werdet einfach Schatzsucher. Stellt euch einfach vor, hey, ich will guten Content finden. Ja, ich will Content finden, der wahr ist und auf den ich mich auch verlassen kann. Weil das macht was ganz, ganz Gutes. Und es ist einfach wirklich auch ein geiles Gefühl, wenn man selbst gute Texte schreiben kann. Und die auf Fakten basieren, die ich recherchiert habe, die auf Erzählungen beruhen, ne, die ich mit Menschen geteilt habe oder auf Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Also einen eigenen guten Text zu schreiben, ist ein ganz tolles Gefühl. Ja, und was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern ins Hirn tackern?
Ich glaube, ich finde, dass wir neben aufmerksam sein, uns auch weiter auf unser Bauchgefühl verlassen dürfen und können. Also das fand ich auch ganz wichtig, dass man ruhig auf seinen ersten Impuls und auf den ersten Instinkt hören soll. Wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist hier faul, dann hat man da meistens schon den richtigen Riecher und dann wirklich kritisch hinzuschauen und nachzuhaken, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Idee.
Ja. Tja, Leute, und jetzt seid ihr dran, denn wir wollen euch auf Challenges schicken. Challenge. 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 Und was ist denn unsere erste Challenge heute?
Ja, genau. Als allererstes haben wir gedacht, ihr sollt einfach mal mit euren Freunden drüber sprechen und diskutieren, wenn man sich mit Leuten, die man kennt, über Themen unterhält, kommt man da nochmal auf ganz andere Ideen. Und fragt eure Freunde doch einfach mal oder diskutiert drüber, wann habe ich mich eigentlich zuletzt mit dem Thema beschäftigt und wie aufmerksam bin ich eigentlich wirklich oder bin ich vielleicht eher unaufmerksam und konsumiere sehr unaufmerksam.
Genau. Und dann macht mal vielleicht selber einen Online-Test, wie gut könnt ihr echten von bearbeiteten Content unterscheiden. Und da hat Tanja zusammen mit der Lea hat zwei Quellen rausgefunden, nämlich einmal von der Deutschen Welle gibt es eins, ein Quiz zu Bildern, dass ihr gucken könnt, was davon ist KI generiert und was ist ein reales Foto, ob ihr den Unterschied erkennt. Und das andere ist von Gradually AI, das ist ein Quiz zu Texten, wo ihr eine KI versus menschliche Dichter erkennt ihr, wer war besser. Also das ist bestimmt auch mal spannend, um herauszufinden, hey, erkenne ich noch das, was von Menschen wirklich gemacht worden ist? Oder wie weit bin ich schon so manipuliert, dass ich es gar nicht mehr merke?
Als nächstes hatten wir noch gedacht, es wäre auch ganz toll, wenn ihr vielleicht ein paar exakte Beispiele sehen könnt. Und es gibt auf Instagram und auf TikTok einen Content Creator, der heißt Jeremy Finds AI. Und der bespricht diese Videos und analysiert die. Und schaut doch da einfach mal vorbei und guckt euch 1 bis 3 Videos an, beziehungsweise aus diesen Videos sucht ihr euch diese KI-Indikatoren heraus. Also praktisch das, was Jeremy erzählt, woran er das festmacht oder erkennt, dass es sich um AI handelt und versucht das dann auch beim nächsten Mal, wenn ihr wieder auf TikTok oder Instagram oder ähnliches unterwegs seid, selber mal zu erkennen und schaut, ob euch irgendwas auffällt.
Meine liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben die passende Frau für unser Thema gefunden, nämlich Julia Watzinger. Sie ist Mittelschullehrerin, aber arbeitet auch als Medienpädagogin an der Universität Passau. Freiberuflich arbeitet sie bei Stark und Fit im Umgang mit Medien und bietet dort Fort- und Weiterbildungen an. Zum Beispiel für Lehrkräfte, aber auch für Eltern, geht in Workshops in Schulen und arbeitet da auch mit den Schülern und Schülerinnen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Meine Überraschungsfrage an dich ist, ja, du bist ja immer noch selber Lehrerin, aber wenn du dich an deine eigene Schulzeit erinnerst, gab es mal einen Aufsatz oder eine Hausarbeit, die du machen musstest an der Schule, wo du woanders abgepinnt hast und das aber nicht gesagt hast und das als dein eigenes Werk ausgegeben hast?
Natürlich. Also es waren regelmäßig die Hausaufgaben, dann bei der Busfahrt wurden die gemeinsam mit meiner Freundin quasi ausgetauscht, abgeschrieben. Und ja, wir haben da immer recht durchgetauscht. Also einmal habe ich von ihr abgeschrieben, einmal sie von mir abgeschrieben. Und ich weiß auch noch, dass ich einmal im Mathematikunterricht bei einer Matheprobe ja, mich auch sehr von der Nachbarin inspirieren habe lassen, weil unser damaliger Mathelehrer quasi die ja keinen Sichtschutz aufgebaut hat und es war einfach sehr verlockend, da von meiner Nachbarin abzuspicken.
Ja, ich glaube, da können sich ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit identifizieren. Da, glaube ich, sind wir alle schon durch. Du hast es aber gut durch die Schule geschafft trotzdem und bist ja jetzt auch beruflich sehr aktiv. Und deswegen wollten wir einfach mal wissen, was hat dich dazu gebracht, dich im Bereich der Medienpädagogik zu engagieren? Und was hat eventuell auch das Thema bearbeiteter Content mit deiner Arbeit zu tun oder wie kommst du damit auch in Berührung?
Ja, prinzipiell habe ich mal ganz normal mit Mittelschullehramt angefangen, habe dann aber relativ früh bemerkt, dass mich zum einen ja der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht fasziniert, aber nicht jetzt nur die mediendidaktische Perspektive, sondern mir auch die medienerzieherische Seite einfach unfassbar wichtig ist. Das heißt, wie ich es schaffe, dass Kinder und Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien lernen. Und nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch die Eltern, weil es gehören immer mehrere Parteien dazu. Und von daher habe ich dann angefangen, selber an mehr Fortbildungen teilzunehmen und heute dann eben auch, habe ich selber das Erweiterungsfach Medienpädagogik studiert und konnte dann danach an die Universität gehen und darf jetzt quasi von der anderen Seite das Ganze machen und darf jetzt sowohl Lehrkräfte in diesen Bereichen fort- und weiterbilden und eben auch ja, mit Eltern sprechen und auch in Schulen gehen. Und das macht mir unfassbar viel Spaß, weil das Thema keine Nebensache mehr ist. Also es ist einfach in aller Welt bekannt, es betrifft jeden Einzelnen von uns und es prägt auch so ein bisschen unser gesellschaftliches Zusammenleben und auch wie wir kommunizieren. Die Kinder und Jugendlichen von heute, wir wachsen digital auf. Also das ist nicht mehr wegzudenken und leider, das wäre schön, wenn es funktionieren würde, obwohl wir oder Kinder und Jugendliche in digitalen Räumen aufwachsen, sind wir nicht automatisch sicher unterwegs. Von daher sehe ich so ein bisschen, oder es ist der Bildungsauftrag an Schulen eben auch, ja, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, dass sie Informationen zum Beispiel einordnen können, Quellen überprüfen können und ja auch digitale Inhalte verantwortungsvoll nutzen zu können. Genau, und das, ja, lebe ich mit Leib und Seele quasi in der Lehrkräftebildung im Erweiterungsfach und freue mich da, wenn ich viele interessante Lehrkräfte habe, an die ich das dann einfach weitergeben kann. Und für mich gehört das Thema, also ich würde das jetzt nicht als Zusatz bezeichnen, sondern das ist wirklich zentraler Bestandteil zeitgemäßer Bildung und die Themen brauchen wir auch an den Schulen und zwar regelmäßig und nicht nur punktuell. Und deswegen ist mir das ein Herzensprojekt. Ja, das muss einfach viel mehr besprochen, behandelt und umgesetzt werden.
Das stimmt, da haben wir uns auch schon Gedanken drüber gemacht. Ne? Bildung ist einfach ganz zentral und die Bedingungen oder die Ansprüche von dem, was jungen Menschen oder auch lehrenden Menschen beigebracht oder erklärt werden muss, das wandelt sich irgendwie auch mit der Zeit. Und da, glaube ich, ist das auch ganz wichtig, was du machst. Wir haben es jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, aber wenn wir es vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die privatere Ebene bringen, was bewegt denn dich aktuell besonders im Themenbereich KI-generierte oder bearbeiteter Content? Also gibt es irgendwie was ganz Konkretes, was dir besonders Sorgen macht oder was dich nachts wach hält wegen dieser aktuellen Thematik?
Zum Glück hält es mich noch nicht nachts wach, aber es beschäftigt uns vor allem, beziehungsweise sehe ich es ja selber auch, sobald man auf Social Media oder im Internet aktiv ist, gibt es immer mehr KI-generierte Inhalte. Ist es auf Spotify die Werbung? Sind es Social Media Videos? Sind es kleine Filmausschnitte? Es gibt immer mehr KI-generierte Inhalte aller Art. Das ist prinzipiell nicht schlecht, aber es wird dann einfach schwierig und das beschäftigt mich, wenn die Inhalte einfach ja, so ein bisschen Vertrauen untergraben. Vor allem Bilder, Stimmen, Texte und Videos sind mittlerweile unfassbar überzeugend. Man erkennt das nicht immer, also auch ich nicht. Also das ist da, die Technik schreitet so schnell fort, dass wir da hinterherhinken und nicht immer mit absoluter Sicherheit sagen können, zumindest auf den ersten Blick, ob das Ganze ja manipuliert ist oder vollständig mit KI erzeugt ist. Das ist natürlich eine kleine Sorge, was mich dann tatsächlich noch ein bisschen mehr beschäftigt ist, dass ja wir alle jetzt einfach in einer Zeit aufwachsen, in der wir ja so ein bisschen damit leben müssen und auch lernen müssen, dass nicht alles wahr ist, sondern dass wir eine gesunde Skepsis brauchen, um, wenn wir ja im Digitalen unterwegs sind, einfach, ja, dass da wirklich sehr viel online ist, was mit einer gesunden Skepsis betrachtet werden muss. Die Technologie, die ist da so wahnsinnig schnell, dass wir mit allen pädagogischen Konzepten, mit Fortbildungen, mit Schulungen, mit Schutzmechanismen aller Art oder auch mit gesellschaftlichen Regeln da einfach hinterherlaufen, weil wir da nicht mithalten können. Und das ist das, was mich da vor allem beschäftigt in dem Bereich.
Die Problematiken haben wir im Gespräch auch aufgegriffen und wir haben schon gemerkt, dass die Situation irgendwie ein bisschen besorgniserregend ist. Trotzdem wollen wir natürlich den Menschen, die uns zuhören, auch immer ein bisschen Mut machen und Lösungen anbieten und Hoffnung geben. Und du bist schon ein bisschen drauf eingegangen, was du mit deiner Arbeit machst, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Punkte zu ergänzen, was du denn zur Lösung beiträgst oder was du machst, wo du denkst, es ist hilfreich. Einfach nochmal ein konkretes Beispiel, was du tust, um die Situation zu verbessern.
Das mache nicht nur ich, sondern wir haben ein ganz großes Team an der Uni und auch, das machen auch ganz viele Lehrkräfte schon, dass wir tatsächlich probieren, im Unterricht konkret zu thematisieren, wie ich Quellen überprüfe, wie ich KI-generierte Inhalte erkenne, wie kann ich Bilder und Texte hinterfragen und was gibt es auch für bewusste Manipulationsstrategien. Also so ein KI-Video hat ja meistens einen Zweck, nämlich vermutlich, wenn wir zum Beispiel im Bereich von Wahlen unterwegs sind, ja, um zu manipulieren, falschen Content zu liefern und zu beeinflussen, dass die Schüler und Schülerinnen natürlich die Strategien dahinter wissen. Und ich möchte jetzt dann Schüler und Schüler nicht nur so ein bisschen darüber aufklären, sondern auch, dass wirklich in Handlungsstrategien ja weitergetragen wird, dass die einfach, bevor sie etwas teilen, vielleicht die 10 Sekunden, 15 Sekunden erst einmal innehalten und einfach kurz überprüfen, ob das denn ja wahr ist, was sie da gesehen haben. Das ist die eine Säule. Wir machen ganz viel, oder ich mache ganz viel auch mit Schulklassen. Dann haben wir natürlich direkt auch in der Lehrkräftebildung tätig, weil eben man das auch nur an Schüler und Schülerinnen geben kann, wenn man sich so ein bisschen in dem Thema auskennt. Da ist halt unser Ziel, dass wir schaffen, angehende Lehrkräfte, aber auch berufsbegleitend Lehrkräfte dabei zu unterstützen, dass sie selber medienkritisch und ein bisschen pädagogisch sicher mit digitalen und KI-basierten Inhalten umzugehen lernen. Und das soll dann oft nicht einfach nur punktuell stattfinden. Also es hat meistens wenig Sinn, wenn man dann mal einmal im Jahr eine Stunde zum Thema Fake News erkennen macht, sondern das muss dann ein aufbauender Prozess dann über mehrere Jahrgangsstufen, über mehrere Projekttage, Projektwochen oder wie auch immer man das Ganze dann nennen mag. Aber dass einfach ja nachhaltige Kompetenzen aufgebaut werden, um Kinder und Jugendliche und auch Lehrkräfte da verantwortungsvoll durch die digitale Welt zu begleiten. Und was uns auch ganz wichtig ist, dass wir einfach auch einen Raum zum Austausch schaffen, dass wir uns immer mal wieder zusammensetzen. Was haben andere Kollegen und Kolleginnen bereits für Ideen gehabt? Was passiert an anderen Schulen? Es wird schon unfassbar viel gemacht, aber meistens sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da ist uns einfach wichtig, dass wir uns zusammentun und drüber sprechen, dass das Ganze einfach ja wirklich bei allen oder in allen Köpfen angekommen ist. Und da muss man mehr drüber reden.
Jetzt haben nicht alle das große Glück, dich live in einem Workshop zu erleben oder sich im Austausch mit dir zu befinden. Deswegen, was wären jetzt so deine wichtigsten Botschaften im Bereich, wie erkenne ich überhaupt noch bearbeiteten und KI-bearbeiteten Content und wie gehe ich damit um? Was würdest du da gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ins Hirn tackern, sozusagen, was du zum Beispiel als Tipps auch in deinen Workshops weitergibst?
Und prinzipiell, glaube ich, müssen wir alle einfach ein bisschen wachsamer sein. Also wenn wir uns digital bewegen, egal ob das jetzt Erwachsene, Kinder und Jugendliche sind, müssen wir digitalen Informationen wacher begegnen. Ohne, und das ist mir wirklich wichtig, ohne jetzt pauschal misstrauisch zu sein und einfach nur überall Fake News, KI-generierten Content zu erwarten. Und ich möchte auch nicht, dass wir irgendwie dann in so ein bisschen so eine zynische Haltung verfallen und plötzlich alles Schlechtes, was wir digital haben. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir einfach nicht alles glauben. Das ist mal die erste Aussage, die ich wirklich mitgebe. Es ist nicht alles echt und es ist auch manches bewusst falsch. Trotzdem soll man nicht alles vorschnell einfach als Lüge abtun. Und was ich mir wirklich wünschen würde, und das betrifft nicht nur die jüngere Generation, sondern auch viele Ältere, dass wir vorm Teilen, egal ob wir was privat weiterschicken oder öffentlich teilen, einfach kurz innehalten. Und das sind die Strategien, die wir dann auch mit den Schülern machen, dass wir kurz stoppen und uns einfach fragen, das sind dann ein paar so Leitfragen, woher kommt die Information, wem nützt sie? Und ich überprüfe die dann auf neutralen Seiten. Und das wünsche ich mir, dass diese Fragen und das kurz innehalten einfach in alle Köpfe geht, weil dann wäre schon wahnsinnig viel erreicht, wenn man einfach den kurzen Stopp macht und kurz drüber nachdenkt, kann das stimmen? Ist das wahr? Kann ich die Information überprüfen? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, wenn wir diesen Stopp erreichen würden, weil dann würden so viele Nachrichten gar nicht geteilt werden, wenn viel mehr Menschen einfach das nicht mehr verbreiten würden. Weil Fake-Nachrichten oder KI-generierte Inhalte, die bewusst manipulieren, die leben von Likes, die leben von Kommentaren und die leben vom Teilen der Inhalte. Und wenn wir schaffen, dass das ein Großteil nicht mehr macht, dann ist, glaube ich, da ganz viel gewonnen. Und das, was ich mir auch noch so ein bisschen wünschen würde, wäre, dass Medienbildung ist momentan eher so eine Zusatzaufgabe. Ja, sowas zusätzlich, was halt auch noch in der Schule aufploppt und in der Lehrkräftebildung. Und ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, dass wir da die gemeinsame Verantwortung mehr in den Fokus rücken und jetzt nicht nur die Verantwortung von Schulen, sondern tatsächlich auch von Politik und auch Plattformen und der gesamten Gesellschaft. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen.
Wow, das ist wirklich, Leute da draußen, ihr habt es gehört, wir alle sind in Verantwortung. Liebe Julia, vielen Dank für dieses spannende Interview und schön, dass wir dich gefunden haben und für unsere Podcast-Folge gewinnen konnten. Hier dann gleich nochmal der Hinweis, folgt uns natürlich weiterhin. Die nächste Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, wo die meisten von euch sich, glaube ich, noch sehr wenige Gedanken gemacht haben, aber wo wir glauben, dass es relevant ist. Wir werden nämlich über das Thema Rente reden.
Wenn ihr uns gerne kontaktieren oder erreichen wollt, könnt ihr das natürlich jederzeit gerne. Wir freuen uns. Ihr findet uns unter anderem per E-Mail, um uns Feedback zu geben oder was ihr uns gerne erzählen wollt, unter wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Oder ihr könnt uns auch gerne jederzeit über Instagram erreichen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und wenn ihr noch mehr Infos über uns und den Podcast finden wollt, dann könnt ihr das auf unserer Homepage mit www.futter-fürs-hirn.de. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss.
Und bleibt wach.